Schön, dass ihr da seid. Vielleicht können wir mal einmal so richtig mal hier Wind durchlassen, oder? Oder geht es nur mir so? Ihr habt schon mitgekriegt, wir sind immer noch in der Themenreihe und ich will heute drei Gaben mit euch durchsprechen. Das heißt, wir brauchen volle Konzentration, um das alles mitzunehmen. So, wir sind in der Predigtreihe beschenkt, um zu schenken. Und da geht es uns ja um die Geistesgaben, die wir in 1. Korinther 12 lesen. Und wie ich schon gesagt habe, drei Gaben. Und zwar die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilungen und der Wunderwirkungen. Und ich dachte mir, wir lesen mal nochmal 1. Korinther 12. Darauf beziehen wir uns ja und lesen das mal in dem Zusammenhang, wo das denn steht mit diesen drei Gaben. Das habe ich auch als Folie. Also mach mal die erste. Genau, da seht ihr nochmal die Übersicht und dann die zweite. Genau. 1. Korinther 12, 4 bis 10. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis, das hatten wir schon, nach demselben Geist und jetzt kommt's, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkung. Jetzt geht's natürlich noch weiter, aber ich stoppe jetzt mal hier, weil es geht jetzt ja nur um diese drei letzten aufgeführten Gaben, die wir heute mal anschauen wollen. Und bevor ich jetzt zu den Gaben was sagen möchte, möchte ich das nochmal aufgreifen, was denn davor steht, nochmal so als Wiederholung, was wir vielleicht schon gehört haben in den letzten Wochen. Aber ich finde es ganz wichtig, egal welche Gabe wir uns anschauen, was denn davor gesagt wird über diese Gaben. Das ist ja jetzt nur mal eine Aufzählung von verschiedenen Gaben. Übrigens, 1. Korinther 12 hat keinen Anspruch an Vollständigkeit. Gell? Also Bibelkenner wissen ja, dass in Römer 12, glaube ich, steht Römer 12 auch so eine Aufzählung von Geistesgaben sind, die sich teilweise decken oder auch teilweise ergänzen. Also wer jetzt denkt, es gibt nur diese neun, also es gibt auch noch mehr. So, eine Aufzählung von Gnadengaben, das habe ich ja jetzt mal markiert, weil mir das wichtig ist, dieses Wort Gnadengabe. Das heißt, es sind Gaben aus Gnade. Man nennt es auch Charismen oder Charismata, heißt es im Griechischen. Und mir ist es so wichtig, weil das schon so viel über diese Gaben ausdrückt. Es sind Gaben, die man sich nicht verdienen kann. Das sind Geschenke von Gott, die man sich nicht verdienen kann. Das sind Gaben, die Gott verteilt, so wie er das möchte. Und die drücken auch nicht so eine besondere Liebe zu einzelnen Personen aus. Man denkt, Mensch, den Daniel und den Giovanni, den liebe ich besonders. Die teile ich mal so richtig, packe ich mal voll mit Gaben und die anderen jetzt nicht so. Gott denkt ja so nicht, das wissen wir. Aber es ist nochmal gut, uns das in Erinnerung zu rufen, dass es jetzt nicht besondere Liebe, Wertschätzung oder auch nicht einen besonderen Grad an geistlicher Reife ausdrückt, sondern Gott verteilt es komplett oder möchte das verteilen an Christen, an Menschen, die ihm nachfolgen, egal wie lang schon. Gott verschenkt sie aus purer Gnade. Er ist Geber, der Urheber dieser Gaben durch den Heiligen Geist. Und das möchte er tun, weil er seine Gemeinde auferbauen will. Ganzen Leib benutzen möchte. So, jetzt könnte man ja dazu neigen, zu sagen, ja Mensch, wenn Gott es verteilt, wie er möchte, dann warten wir einfach mal ab. Ich habe es erinnert in der Hand, so. Aber es heißt ja auch in 1. Korinther 14, eifert nach den geistlichen Gaben. Also es ist irgendwie nicht so das Abwarten, sondern irgendwie sollen wir schon danach eifern. Also das Wollen und unsere Sehnsucht danach soll auch sein. Wir sollen danach streben. Diese Gaben sind zum Nutzen gegeben. Das heißt, die Gaben, oder die, wenn ich das so denke, so ein Geschenk kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben. Das kann eine tolle Vase sein oder was Schönes zum Hinstellen. Oder es kann auch ein Orden sein, vielleicht so eine Auszeichnung. Aber das sind die Geistesgaben nicht, sondern sie sind zum Nutzen. Sie sind eher wie so Werkzeuge. Werkzeuge, die man einsetzen soll, mit denen man schaffen soll, die man so einsetzen soll, dass anderen gedient wird dadurch. Das heißt, die Gaben, die Gott uns gibt, die sind zwar keine Auszeichnung zum Dienst, aber sind oft verknüpft mit dem persönlichen Auftrag, den Gott uns gibt. Wenn wir jetzt heute in diesen Gaben, Gaben des Glaubens, Gaben der Heilung, Gaben der Wunderwirkung unterwegs sind, ist natürlich klar, jemand, den Gott eine Gabe der Heilung schenkt, ja, der soll sie auch anwenden. Ne? Das ist ja dann schon auch mit einem persönlichen Auftrag verknüpft. So, das als Einleitung nochmal, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, was die Grundlagen denn sind. So, jetzt kommen wir zu den drei Gaben. Und wie ihr vielleicht wisst, ich habe jetzt nicht ewig Zeit und ihr auch nicht. Bestimmt sind nachher dann noch tausend Fragen und so gut Gedanken, wie ihr dacht, hat es aber nicht drüber geredet. Und da normalerweise sollte man auch das noch dazu sagen. Mir ist das alles bewusst. Ich habe nur nicht die Zeit. Wenn noch Fragen da sind oder vielleicht ja auch Ergänzungen oder so, dazu ist ja diese Fragenstellmöglichkeit über die Slido-Geschichte zuständig. Wer nicht im Internet unterwegs ist, draußen steht auch der Fragenkasten, wo einfach ein Zettel ganz analog ausgefüllt werden darf. So, jetzt kommen wir zu der ersten Gabe, die wir uns heute anschauen wollen, und zwar die Gabe des Glaubens. Da schon mal genau, super. Gabe des Glaubens hört sich erstmal, finde ich, sehr unspektakulär an, weil Glaube, da können wir alle erstmal sowas mit anfangen. Gell? Also Glaube ist ja jetzt kein ungewöhnlicher Begriff, sondern finden wir sehr oft im Neuen Testament. So, jetzt ist nur interessant, dass zwar sehr oft von Glaube die Rede ist, aber dass damit ganz oft unterschiedliche Sachen gemeint sind, beziehungsweise dieser Glaube, dieses Wort in unterschiedlichen Zusammenhängen steht und damit nicht immer das Gleiche meint. Ich habe jetzt mal aufgelistet, weil es ist wichtig zu wissen, was denn damit gemeint ist mit der Gabe des Glaubens. Wir sehen zum einen im Neuen Testament der Glaube zum Heil. Das ist, glaube ich, das Erste, was einem einfällt, oder? Mir ist das Erste, was eingefallen ist, Epheser 2, Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Also der Glaube an Jesus, der uns zum Heil führt. Davon wird ganz viel in der Bibel, vor allem im Römerbrief, geschrieben. Der Glaube zum Heil. Dann sehen wir auch Galater 5. Kennen auch viele. Heute ist, glaube ich, sogar in der Bible-App der Tagesvers, habe ich gelesen. Nämlich Glaube als Frucht des Geistes. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, habe ich gemerkt, dass da gar nicht Glaube steht im Deutschen, aber nur im Griechischen schon. Es wird ganz oft mit Treue übersetzt. Warum? Also ich finde Glaube eigentlich auch eine gute Übersetzung. Daher ist es auch, dass Glaube hervorgeht als Frucht des Geistes. Das ist ein Glaube, der wachsen kann und soll, und zwar in jedem Christen übrigens. Da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Frucht des Geistes könnte man auch mal eine Predigtreihe drüber machen. Aber ich lasse es mal so stehen. Dann haben wir die Glaube als Glaubenslehre, als so insgesamt das Verständnis der christlichen Lehre. Und dann eben auch, was wir jetzt heute anschauen wollen, Glaube als Charisma. Das bedeutet die Gnadengabe oder Geistesgabe. Also wenn wir von Charisma reden, von Gnadengabe und Geistesgaben, das meint einfach immer dasselbe, gell? Also da kommt nicht durcheinander, wenn ich mal unterschiedliche Begriffe sage. Also diese vier Auswirkungen oder Bedeutungen von Glauben finden wir im Neuen Testament. Es ist wichtig, finde ich, da den Unterschied zu erkennen, Weil wenn wir das mal nur so schnell überlesen, ja, die Gabe des Glaubens, und dann sagt man vielleicht, ja, mir ist die Gabe des Glaubens halt nicht geschenkt und deswegen glaube ich halt weniger an Jesus oder sowas. Also solche Sachen habe ich auch schon gehört. Das ist damit nicht gemeint. Es ist nicht der Glaube zum Heil gemeint. Es geht auch nicht um die Frucht des Geistes, sondern ich würde sagen, die ersten zwei sind ja allgemein für alle Christen gemeint und diese Gnadengabe schenkt Gott einzelnen Personen. Deswegen heißt es ja auch in 1. Korinther 12, einem anderen aber ist geschenkt die Gabe des Glaubens. Das heißt, dass dies eine besondere Ausprägung von Glauben ist. Und zwar nicht nur, damit der Einzelne sich irgendwie glaubensmäßig stark fühlt und denkt, Mensch, ich bin so vertrauensvoll und so glaubensstark, weil das sind ja Geistesgaben nicht, sondern zum Dienst an andere, um andere zu ermutigen, mit dem eigenen Glauben, mit der Gabe des Glaubens. Es ist ein Glaube an Gottes Kraft, an sein Wirken in einer besonderen Intensität. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, wo wir zwei Menschen sehen, die einen besonders starken Glauben hatten, und zwar Matthäus 9. Genau. Noch während Jesus sprach, trat der Vorsteher einer Synagoge zu ihm, kniete vor ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist gerade gestorben, aber du kannst sie wieder lebendig machen, wenn du nur kommst und ihr die Hände auflegst. Auf dem Weg zum Haus des Vorstehers folgte Jesus und den Jüngern eine Frau, die schon seit 12 Jahren starke Blutungen hatte. Sie berührte heimlich den Saum seines Mantels, denn sie dachte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich wieder gesund. Da drehte Jesus sich um und sagte zu ihr: Meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau wieder gesund. Als Jesus ins Haus des Vorstehers kam, fand er laut weinende Menschen vor und hörte Trauermusik. Da sagte er: Geht hinaus, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Aber die Menge lachte ihn aus. Als die Leute endlich alle draußen waren, ging Jesus zum Mädchen hinein, nahm es bei der Hand und es stand auf. Die Nachricht von diesem Wunder verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. So, wir haben diese zwei Menschen, einmal diesen Vorsteher aus anderen Übertragungen, in anderen Evangelien wissen wir, dass er Jairus heißt, und dann haben wir diese blutflüssige Frau. Jetzt könnten manche sagen, ja Moment mal, das war ja alles vor Pfingsten und so, da gab es ja noch gar keinen Heiligen Geist auf der Erde und so. Es ist mir schon bewusst, aber ich habe das mal als Beispiel genommen, weil hier deutlich wird, wie dieser besondere intensive Glaube aussehen kann. Ne? Also jetzt auch so theologische Spitzfindigkeiten, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Dieser Glaube, den Jairus hatte, und ich bleibe mal beim Jairus, das ist ja keine naive Leichtfertigkeit. So nach dem Motto, ach, jetzt ist halt meine Tochter gestorben, gehe ich halt mal zu Jesus, der wird sie schon wieder lebendig machen. So, also ich glaube, da war ja schon irgendwie ein Schmerz da und er wusste, was die menschliche Realität ist. Deswegen kommt er ja auch zu Jesus und sagt, meine Tochter ist gerade gestorben. So, ihm war die Realität bewusst. Aber entscheidend, vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurückgehen, ist dieses, aber du kannst. Aber du kannst. Ich weiß, die Situation sieht so aus, aber du kannst. Und das zeichnet so diese Gabe des Glaubens aus, finde ich. Dieses, aber du kannst. Ich weiß, es sieht so aus. Ich bin nicht von Natur aus irgendwie optimistisch. Ich weiß, wie die Realität aussieht. Ich weiß, da ist kein Weg. Da ist keine Aussicht da, keine Perspektive, aber du kannst. Aber Jesus, du kannst. Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns das deutlich machen, dass die Gabe des Glaubens wirklich eine Gabe ist, die Gott schenkt. Es ist nicht einfach, es gibt ja Leute, die sind grundauf positiv. Kennt ihr auch, oder? Die alles so, ach ja, die hüpfen von Wolke zu Wolke, hat man manchmal so den Eindruck, gell, als eher realistischer oder vielleicht manchmal pessimistischer Mensch. Es gibt Grund auf Optimismus. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass diese Leute die Gabe des Glaubens haben. Sondern es ist manchmal sogar so, dass Gott die Menschen begabt, die eigentlich von Grund auf genau das Gegenteil ausstrahlen. Vielleicht, weil es da umso mehr deutlicher wird, dass Gott am Wirken ist. Ich habe gehört von Hudson Taylor, den Namen kennen vielleicht auch einige von euch. Der hat die China-Inland-Mission gegründet. Und ich denke mal, wenn jemand sowas macht, was für ein Glaubensmensch muss das sein, oder? Vor allem damals. Ich habe gelesen, China, das war immer das verbotene Land. Vielleicht, Christina kennt sich da vielleicht besser ein bisschen Missionsgeschichten aus. Aber da braucht es viel Glauben und Mut, da überhaupt hinzugehen und da sowas ins Leben zu rufen. Aber es heißt auch von ihm, dass er von Natur aus eher unsicher war. Und Zweifel hatten, was grundsätzliche Sachen in seinem Glauben anging. So nimmt mich Gott überhaupt an. So, ne? Das heißt, er war von Grund auf eher ein ängstlicher, taghafter, zweifelnder Typ. Aber Gott rüstet ihn aus, mit Glauben das zu starten. Und was für ein größeres Zeugnis ist das? Der Glaube von anderen stärkt uns und ermutigt. Ich liebe es total, Glaubensgeschichten zu hören oder Menschen zu hören, die so einen starken Glauben und Vertrauen in Gott hatten und dann erlebt haben, wie Gott eingegriffen hat. Das ermutigt mich selber doch so total. Und genauso sehen wir das auch in dem Bibeltext. Nach diesem Ereignis, wo Jesus ja die Tochter wieder auferweckt, dann ist noch diese blutflüssige Frau, da sagt es Jesus ja sogar, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt. Na, spricht es nochmal so direkt aus. Weil man muss ja auch sagen, wie ist die da drauf gekommen, jetzt nur den Zipfel irgendwie anzurühren? Irgendwie hat sie gedacht, das wird funktionieren. Gell? Ich meine, sie wusste, was andere hat. Sie hat eigentlich keine andere Möglichkeit, in Kontakt mit diesem Mann zu treten. Aber das war ein starker Glaube, dieser Aber-du-kannst-Glaube. So, was ich aber eigentlich sagen wollte. Wir lesen davon, dass das andere ermutigt hat. Und zwar lesen wir nach diesem Bibeltext dann darauf hin, dass Leute das gehört haben, wurde ihr eigener Glaube gestärkt. Und viele Menschen kamen zu Jesus, die krank waren, weil sie gesehen haben, weißt du, was passiert? Da bin ich ermutigt und gehe auch hin, dann kann er auch mich heilen. Sie wurden angesteckt vom Glauben eines anderen Mannes und einer anderen Frau. Hier geht es ja um Glauben an Heilung. Aber ich würde sagen, und das sagt der Bibeltext ja auch nicht 1. Korinther 12, dass es da nur um Glaube an Heilung geht. Also es ist allgemein Glaube an Gottes Wirken. Heilung gehört natürlich dazu. Und wie wir auch schon in den anderen Predigten gehört haben, die gar irgendwie, also wir Deutschen, wir wollen ja immer so alles so schön in Kästchen haben. Gell? Und dann, also Hauptsache, wir können das schön einteilen und am besten noch so einen Schubladen stecken. Und ja, so geht es mir auch. Aber ganz oft ist das miteinander verwoben. Und so auch mit diesen Gaben. Jetzt ist natürlich die Frage, und das kommt immer in mir hoch, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige und in meine Alltagsrealität gucke, ja, was ist denn, wenn gar keine Heilung geschieht? Als ich gewusst habe, ich predige über diese Predigtreihe, da habe ich mit Daniel, also meinem Mann, uns kurz ausgetauscht und ich habe gesagt, das fällt mir eigentlich so schwer, weil ich kenne viel mehr Beispiele, wo Leute nicht geheilt worden sind. Oder wo Leute geglaubt haben und dann doch gestorben sind. So. Vielleicht geht es euch auch so. Weiß ich nicht. Also bei mir ist es so. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist denn dann mit unserem Glauben los? Oder was ist denn da passiert, wenn kein Wunder geschieht, wenn keine Heilung passiert? Und ich weiß und habe das auch schon selber miterlebt, dass in Gemeinden, also nicht bei uns, muss man ja immer dazu sagen, weil sonst es losrattern geht, dass in Gemeinden so viel Verletzung geschehen ist schon, weil Menschen gesagt worden ist, ja, du bist krank, weil du zu wenig glaubst. Das ist schon sehr oft passiert. Und was löst es in einem aus, wenn man das hört? Ich bin krank und eigentlich bin ich selber schuld, weil ich zu wenig glaube. Glaube kann man nicht selbst produzieren. Ich finde, selbst schon die Bekehrung und die Wiedergeburt ist ja auch irgendwie gewirkt durch den Heiligen Geist. Da machen wir selber gar nicht so viel. Natürlich braucht es eine eigene Entscheidung. Aber wie wir schon gesehen haben in den einleitenden Sätzen, die ich gesagt habe mit der Gnadengabe, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ja eigentlich schon aus, dass wir das irgendwie selbst raus, jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich ganz viel Glaube habe, damit ich auch ja geheilt werde oder so. Das schließt es ja schon aus. Gott wirkt auch heute noch. Und Gott tut auch Wunder heute noch. Und Gott heilt auch heute noch. Aber manchmal tut es halt auch irgendwie nicht. Und ich weiß, da gibt es immer ganz viele Fragen. Warum hat Gott da jetzt geheilt? Und da hat er nicht geheilt. Und da war doch jemand, der hat doch geglaubt. Und das ist echt ein Riesenthema. Und vielleicht schießen da jetzt auch dann bei der Slido-App 1000 Fragen dazu. Es kann natürlich sein. Ich würde da gar nicht mehr so viel zu sagen. Nur ein Gedanke, an den ich mich immer festhalte. Ich weiß, ich werde Fragen haben auf dieser Erde, da werde ich keine Antwort zu finden. Und ich weiß, da gibt es immer ganz viele Antwortmöglichkeiten und viele schlaue Leute haben sich schon Gedanken dazu gemacht. Das kann uns auch sehr helfen. Aber ich weiß, grundsätzlich geht es darum, dass ich Gott vertraue. So. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Und zwar egal, was um uns herum geschieht oder halt auch nicht geschieht. Und da sind wir wieder bei der Frucht des Geistes, weil dieser Glaube soll ja beständig in uns wachsen, weil wir beständig an Gott dranbleiben. So, und zwar durch alle Zeiten hindurch sollen wir Gott vertrauen und auch seinem Wort. Ich schließe das mal ab, weil dazu gäbe es viel zu sagen, aber sonst kommen wir ja heute nicht mehr durch. Also, das zur Gabe des Glaubens. Gott schenkt in besonderen Momenten die Gabe des Glaubens, uns dadurch zu wirken und etwas geschieht offensichtlich. Ein Wunder, eine Heilung, eine großartige Veränderung. So, jetzt gehen wir mal weiter. Gaben der Heilungen. Heilung habe ich jetzt schon angeschnitten, weil das auch ganz oft mit der Gabe des Glaubens zu tun hat. Aber hier möchte ich auch einmal anhand des Neuen Testaments aufzählen. Ihr merkt schon, das ist heute ein bisschen wie in der Schule, gell? Es tut mir leid, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Aufzählen, wie wir lesen in der Bibel, wie Gott heilt oder wie Jesus heilt. Nämlich das tut er auf unterschiedliche Art und Weise. Heilung sehen wir im Neuen Testament einmal durch persönlichen Glauben. Das sehen wir an dieser blutflüssigen Frau zum Beispiel. Diese Frau hatte Glauben, berührt er den Zipfel von Jesu Gewand, ist sie geheilt. So, also da war dieser persönliche Glaube da. Dann lesen wir davon in der Bibel, dass wir für Kranke beten sollen. Also Fürbitte. Ich glaube, das ist das also für uns. So dieses, wir beten für die Kranken. Fürbitte, dazu würde ich auch das Gebet der Ältesten zählen. Ich kenne auch viele Jakobus aus der, ich glaube Jakobus 5, Stelle, wo es heißt, wer krank ist, soll die Ältesten rufen, dass sie ihn salben und für ihn beten. Würde ich auch reinzählen in diese Fürbitte. Und dann sehen wir eben 1. Korinther 12, die Gaben der Heilungen. Und dazu möchten wir uns heute auch einen Bibeltext anschauen aus Apostelgeschichte 3, wo das so wunderbar ein Beispiel ist, wie Gott die Gaben der Heilungen benutzt. Ich werde übrigens heute hauptsächlich Geschichten anhand der Bibel erzählen. Ich weiß, es gibt immer ganz viel Zeugnisse und Geschichten aus der neuesten Zeit, aber ich werde mal heute an der Bibel bleiben, dachte ich mir. So, Apostelgeschichte 3, 1-11. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte aus seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte, als sie erkannten, dass er der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Als dieser gelähmte Mann an diesem Morgen in seinem Bett aufwachte, keine Ahnung, was passieren würde. Oder? Das ist schon, es ist schon richtig krass. Und ich kann das so nachempfinden, ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Ich stelle mir immer alles bildlich vor. Und das kann ich mir auch bildlich vorstellen, wie er da so hüpft und geht und dann immer bei Petrus und Johannes. Und so, das muss ein richtiges Event gewesen sein. Und dieser Mann war bekannt, weil er da jeden Tag saß und plötzlich steht er da auf und hüpft da rum. An der Geschichte sehen wir wunderbar, dass es nicht den Glauben von einer kranken Person braucht, um Heilung, dass Heilung geschieht. Der Mann saß wie immer da und hatte keine Erwartung an diesen Tag. Keinerlei. Er dachte ja gut, er ist froh, wenn er ein paar Groschen oder ein paar Münzen bekommt. Er hatte, seine Erwartung war eigentlich nur ein bisschen Geld zu sammeln. Das war seine Erwartung. Er hatte auch keinen Glauben. Also woher denn? Und er hatte noch nicht mal die Bitte, gesund zu werden. Er hat ja noch nicht mal gebeten darum. Gott kann es echt machen, wie er will, oder? Gott kann es machen, wie er will. Das finde ich einfach toll. Wir wollen immer so eine Linie fahren und dann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und wenn die erfüllt sind, dann fließt die Heilung. Aber Gott macht es, wie er will. Petrus ist derjenige, der sich hier gebrauchen lässt, zusammen mit Johannes. Und er spürt in diesem Moment, wo der Mann spricht ihn ja nochmal an. Das ist ja auch das Krasse. Gell? Das ist ja nicht Petrus, da ist ein Kranker, komm, gehen wir mal hin und beten mal für den. Der wird angesprochen und er spürt irgendwie, Gott will jetzt was tun. Total erstaunlich. Und dann ist auch interessant, wie Petrus das hier macht. Der spricht ja gar kein Gebet. Kennt ihr das auch, wenn wir für Kranke beten, dann formulieren wir das alles so aus, gell? So wirklich schöne Worte und damit Gott auch weiß, wie er heilen muss. Und dass wir das dann nochmal kurz so sagen. Aber Petrus macht es so unkompliziert, oder? Also, da muss man es echt mal manchmal eine Scheibe abschneiden. Er geht dahin dann und sagt, ja, nee, wir haben kein Geld, also so übersetzt, gell? Aber ich kann dir was anderes geben. Ja, steh auf. Im Namen von Jesus, steh auf. Der betet ja gar nicht, der befiehlt ja. Ich würde mal sagen, wenn man selber die Gabe der Heilung, wenn man das empfindet, Gott schenkt mir jetzt in dem Moment die Gabe der Heilung, dann kann ich echt befehlen. Weil dann ist es halt so. Da musst du nur mal bitten. Steh auf im Namen Jesus und geh. So, und dann wird er auch noch aktiv, gell? Das ist auch noch wichtig. Er nimmt ihn bei der Hand, zieht ihn hoch voller Glauben, weil er weiß, der wird auch gleich stehen. So, und schon ist geschehen. Dieser Mann, der saß da Tag für Tag. Und man kann sich auch vorstellen, das sagen auch manche Ausleger, Petrus und Johannes sind da vielleicht schon mehrere Male vorbeigelaufen, weil die sind ja ständig in den Tempel gegangen. Ja, warum haben sie denn da erst jetzt geheilt? Gott sucht sich anscheinend genau diesen Tag aus. Genau diese Stunde, um den Mann gesund zu machen. In 1. Korinther 12, wenn wir da lesen von den Gaben der Heilungen, heißt es ja Gaben der Heilungen. Es ist ja nämlich nicht eine Gabe der Heilung. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Das irgendwie ist immer komisch, das zu sagen. Gaben der Heilungen. Aber das heißt, es gibt nicht die eine Gabe der Heilung. Also Gott stattet jemand aus mit der Gabe der Heilung und dann kann er durch die Welt marschieren und die Leute gesund machen. Wenn es so wäre, würde es, glaube ich, irgendwie anders aussehen. Gott ist derjenige, der heilt. Und er entscheidet auch wann und ob. Und ich glaube, es ist wichtig, egal mit was uns Gott beschenkt, wir müssen in Verbindung bleiben mit ihm und sensibel dafür sein, was Gott tun möchte heute in diesem Moment. Er ist es, der durch uns wirken möchte. Und er ist es, dem auch die Ehre und der Dank gebührt. Und das ist eben die Aufgabe und Verantwortung, wenn man beschenkt ist von Gaben, damit verantwortungsvoll umzugehen. Daniel hat da auch schon was dazu gesagt, in anderen Zusammenhängen. Aber bei diesen Gaben vielleicht rauszuspüren, möchte Gott denn jetzt wirklich das tun? Oder was möchte er tun? Möchte er heilen? Möchte er jetzt heilen? So, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Oder ist ihm was anderes wichtig? Möchte Gott vielleicht auch innerlich was heilen und nicht das Offensichtliche? Jetzt lesen wir eine Erzählung von der Apostelgeschichte. Natürlich, wenn sowas passiert, dann kommen die Leute. Also, Menschenmassen strömen heran und sind natürlich erstaunt. Also, wer ist da nicht erstaunt? Die sind total aus dem Häuschen. Und interessant finde ich auch, was Petrus als erstes zu den Leuten sagt. Die ersten Sätze, weil das ist ja jetzt die Gelegenheit, gell? Jetzt hat uns ja eine Zuschauer. So, alle hören ihm zu und sind gespannt, was Petrus sagt. Und das Erste, was Petrus sagt, ist, dass er klarstellt, dass nicht er heilt, sondern Gott. Er redet davon, dass es nicht aus seiner Kraft geschehen ist, auch nicht aus seiner Frömmigkeit, weil er so toll ist und so fromm und so gläubig, sondern dass es Gott allein gewirkt hat. Und das finde ich so wichtig, wenn es gerade um Gaben gibt, die so ein Happening auslösen. Gell? Happening, Heilungsgottesdienst zum Beispiel. Das ist gut. Also ich will das gar nicht irgendwie schmälern oder ja. Aber es geht um Gott, der wirkt und nicht um die Person. Manchmal haben wir in christlichen Kreisen auch so einen Personenkult. Ja. Irgendwie die Heiler, sage ich jetzt mal, die kennen irgendwie alle mit Namen, die kann man so aufzählen. Ist irgendwie interessant. Es geht um Gott. Gott ist derjenige, der heilt. Es geht immer um den eigentlichen Heiler, nämlich Jesus. Ich möchte weitergehen. Gabe der Wunderwirkung. Und da sehen wir auch, ja, Wunderwirkung, Heilung ist auch ein Wunder. Also es fließt wieder ineinander über. Wörtlich heißt es Wirkungen von Kräften. Und das sind jetzt so Sachen, ich weiß, so im deutschen Gemeindekontext ist das jetzt nicht so an der Tagesordnung, oder? Oder was meint ihr? Nee, nicht so, gell? Wäre vielleicht auch interessant, in der Fragerunde das so zu klären, warum das vielleicht so sein kann. Ich möchte da jetzt gar nicht dazu, jetzt an dem Punkt gar nicht so viel sagen, weil es mir mehr um das biblische Zeugnis geht heute. Aber vielleicht hast du schon von allerlei außergewöhnlichen Geschehnissen gehört, je nachdem, wie weit du dich informierst. Also nur im deutschen Gemeindekontext, da wirst du vielleicht nicht so viel hören, aber wenn du so mehr international, da hört man einiges. So, ich habe jetzt gedacht, bevor ich da über irgendwelche Bewegungen in Südamerika und Afrika rede, gucke ich doch mal eine Apostelgeschichte. Ihr wisst, ich liebe die Bibel, ich will einfach biblisches Fundament. So, ich habe gedacht, wir schauen uns mal an, was denn da für außergewöhnliche Wunder passieren. Und zwar war mir jetzt wichtig, dass da was geschieht und man denkt, okay, das ist von einer Person, Also nicht von der Person ausgegangen, aber der Heilige Geist hat die Person als Kanal benutzt, sage ich jetzt mal, damit ein Wunder geschehen ist. Und ich möchte einmal aufzählen, was da passiert ist. Ich glaube, ich habe da auch eine Folie. Ja, also das ist jetzt nur in der Apostelgeschichte, gell? Weil die Apostelgeschichte ist einfach super, um die ersten Gemeinden kennenzulernen und zu wissen, was da geschehen ist. Also, es fängt schon interessant an. Heilung durch Petrus Schatten. Also, Petrus ist da, also es muss ja die Sonne geschienen haben, weil sonst gibt es ja keinen Schatten. Also, Petrus läuft und Leute wurden in den Schatten von Petrus gelegt, damit sie gesund werden. Das ist schon irgendwie interessant, oder? Also, ich meine, ging ja dann viel schneller, gell? Man muss dann nur einmal die Straße langlaufen. Ja, und dann sind Menschen gesund geworden. Und das steht in der Bibel, gell? Also ich finde manchmal, wenn man solche Geschichten hört von irgendwo, dann denkt man, oh ja, ob das wirklich so ist. Aber in der Apostelgeschichte, und ich glaube, Gottes Wort ist wahr, das ist wirklich geschehen. Heilung durch Petrus Schatten. Befreiung von Dämonen, das lesen wir öfters mal. Würde ich auch mal da mit reinzählen. Totenauferstehung finden wir zweimal in der Apostelgeschichte, wie Tote wieder auferweckt werden. Erblindung ist auch echt eine interessante Geschichte. Ich glaube, es war Paulus. Ja, der lässt einen Mann erblinden. Also so das Gegenteil von Heilung, gell? Weil der verhindert hat, dass ein anderer zum Glauben kommt. Wenn wir das heute hören würden, oder da würde man ja denken, ei, ei, ei. Der lässt einen Mann erblinden. Erdbeben durch Lobpreis, das ist eine sehr bekannte Geschichte aus der Apostelgeschichte, habe ich jetzt auch mal auferzählt, ob das jetzt durch die Gaben der Wunderwirkung ist oder Gott einfach so gemacht hat. Ist auf jeden Fall mal ein Wunder oder eine Kraft. Heilung und Befreiung von Dämonen durch Schweißtücher, auch so eine Geschichte, gell? Schweißtücher von Paulus wurden verteilt. Ist irgendwie schon ein bisschen eklig, finde ich. Vor allem früher gab es ja keine Dusche und so, gell? Also da hast du, glaube ich, irgendwie anders gerochen auch. Oder eben neutraler vielleicht und manchmal, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden die Schweißtücher oder auch die Schutz heißt, glaube ich, oder irgendwie so von Paulus verteilt und dadurch wurden Leute geheilt oder von Dämonen befreit sogar. Also wenn ich das lese, dann ist das echt außergewöhnlich und befremdlich teilweise. Also wie geht's? Ich sag einfach, wie so was meine ersten Gefühle sind. Eines ist mir wichtig zu sagen zu diesem Thema. Da muss ich auch immer wieder mein Herz prüfen, weil ich bin von Grund aus eher gesetzt und vernünftig und strukturiert. Und deswegen ist es immer wichtig für mich. Gott wirkt manchmal anders, als wir es gewohnt sind. Auch heute noch. Und er nimmt manchmal gar nicht so viel Rücksicht auf unsere Befindlichkeiten. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, darüber habe ich auch mit Christina mal gesprochen, diese Woche, manchmal habe ich das Gefühl, Gott wirkt in anderen Kulturen auch mit Absicht irgendwie anders, weil die Leute da auch anders sind. Oder? Habt ihr das? Also, nur so eine Theorie. Aber vielleicht kann man die auch irgendwie bestätigen. Es war mehr so ein Gedanke. Weil Menschen eben nicht überall gleich ticken. Deswegen lass uns echt davon unsere Herzen bewahren, zu schnell zu urteilen. Urteilen sollen wir es sowieso nicht und verurteilen. Wir handeln das so oft ab. Wir sind halt so charismatische Spinne oder was auch immer. Aber Gott wirkt manchmal vielleicht einfach anders, als wir es gewohnt sind. Und ich möchte jetzt meine Predigt abschließen. Ich weiß, da kann man noch ganz viel zu sagen, aber jetzt mache ich halt ein Ende. Und zwar mit ein paar Gedanken dazu, die mir persönlich wichtig sind. Egal, was wir in der Apostelgeschichte lesen, was für ein außergewöhnliches Wunder geschah, es ist ganz deutlich, dass nie das Wunder im Zentrum stand. Es ging nie darum, dass halt irgendwas Großes passiert und Leute danach gelächzt haben, irgendein Highlight zu sehen. Sondern es ging immer um Jesus selbst und um die Verkündigung seines Evangeliums. Die Apostel haben immer diese Situation gebraucht, um das Evangelium zu verkünden und nicht einfach, um was Großes zu bewirken, wo die Leute dann applaudiert haben. Im Zentrum steht nicht die Heilung oder das Wunder, sondern immer Jesus und seine Botschaft. Er ist der Heiler und Wundertäter, nicht der Begabte. In erster Linie soll Menschen errettet werden, nicht unbedingt geheilt. Ich glaube, das ist immer das erste Anliegen von Jesus, Sünde zu vergeben. Das sehen wir auch wunderbar in dieser Geschichte mit dem Gelähmten, wo die Freunde ihn runterlassen und Jesus erstmal die Sünden vergibt. Jesus geht erstmal ums Herz. Er möchte Errettung bringen und Heilung, heißt ja auch Zeichen und Wunder begleiteten sie. Ne? Die waren irgendwie dabei und unterstützten ihre Botschaft, aber es war nie das, um das es ihnen in erster Linie ging. Außergewöhnliches können wir gut an dessen Frucht prüfen. Es gibt ja diesen Bibelvers, an ihren Früchten werdet ihr es erkennen. Und ich finde es wunderbar, diesen Vers, weil auch wenn das Wunder, wenn ich jetzt nur Apostelgeschichte mal nehme, ne, wenn das Wunder sehr außergewöhnlich war, gerade das mit diesen Schweißtüchern, das ist für mich so, oder mit dem Erblinden lassen, was hält dem ein, sehen wir am biblischen Zeugnis, was die Frucht ist. Und zwar, da war die Frucht immer gut. Als Paulus den Mann erblinden lässt, ist das übrigens auch nur für eine kurze Zeit. Und die Frucht ist aber, dass Glaube entsteht bei diesen Menschen. Als die Schweißtücher von Paulus verteilt werden, da lesen wir genau direkt im Zusammenhang, wird erklärt, was daraufhin geschah, nämlich dass Menschen gläubig wurden, ihre Sünden bekannten, sich vom Bösen trennten. Das ist diese Bibelstelle, wo es auch heißt, dass sie die Zauberbücher da verbrannt haben. Für mich ist klar, die Frucht ist gut. Die Frucht ist gut. Und dann kann ich es auch sagen, ja, das Wunder, das hat dazu beigetragen, das hat dazu gedient. Also, das hilft mir immer bei allem, was außergewöhnlich passiert oder vielleicht manchmal auch gar nicht außergewöhnlich ist, aber an der Frucht werdet ihr es erkennen. Was entsteht daraus? Entsteht daraus Glaube? Entsteht daraus Errettung, dass Menschen errettet werden? Genau. Ich will mehr von Gott erwarten. Mein Glaube soll auf seinem Wort gegründet sein und nicht auf meinen Erfahrungen. Und mit diesen Gedanken möchte ich schließen. Gerade wenn man so ein prüfender Mensch ist, muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass meine Sehnsucht nach mehr nicht geschmälert wird. Weil dann ist man irgendwie auch oft zufrieden, so wie es halt läuft. Wir haben einen großen Gott, der hat die Welt geschaffen. Ich meine, was ist Gott unmöglich? Wir haben einen großen Gott, der Großes tun kann. Und Gott hat sich nicht verändert. Gott ist derselbe noch und kann heute noch Großes tun. Was mir dabei oft im Weg steht, ist einfach meine Erfahrung. Immer unsere Erfahrung, ja. Aber, oder meine Gefühle genauso. Oder meine Gefühle stehen mir im Weg. Aber ich sage mir immer wieder, mein Glaube soll sich nicht auf meine Erfahrung gründen und auch nicht auf meinen Gefühlen, auch nicht auf meine Prägung und meine Vorlieben, wie ich es halt gern hätte, sondern auf Gottes Wort. Und dabei ist es immer so wichtig, uns wirklich fest zu gründen in Gottes Wort und dem Glauben zu schenken, was dort steht. Und nicht unbedingt, dass wir sagen, jetzt haben wir schon so oft für einen Kranken gebetet und der ist nie gesund geworden, dann lassen wir es halt, Gott will es halt nicht tun. Dann gründen wir unseren Glauben auf Erfahrungen, auf unsere Erfahrungen. Aber wenn wir uns auf Gottes Wort uns gründen, dann bleiben wir dran. Weil wir wissen, Gott ist groß und kann Wunder tun. Durch diese Predigtreihe wollen wir ja das eigentlich tun und bewirken, beziehungsweise wir können es ja nicht bewirken, das muss ja Gott tun, das ist immer auch sehr entspannend, dass alles, was in euch geschieht und in mir, in uns allen, das muss der Heilige Geist irgendwie lebendig machen und weiter durchwälzen und so weiter. Aber wir wollen durch diese Predigtreihe, dass wir mehr Sehnsucht haben nach Gottes Eingreifen, mehr Sehnsucht nach seinen Gaben, dass wir danach streben, dass wir danach eifern. Weil ich glaube, Gott beschenkt uns gern. Amen.